Okay. So. Sind ein paar Leute gegangen, ne? Oder war schon Entrückung und gute Frage, ja? Aber ich bin ja auch noch da. Oh, nein. Hi, Gott ist gut, eh? Geht's euch gut? Sehr gut. Sehr gut, gehen wir weiter. Also das Thema heute Morgen hat man gesehen, das Selbstbild, wie man hat. Und innere Heilung hat damit zu tun, dass man versöhnt ist mit Gott, versöhnt mit sich selbst und versöhnt mit anderen. Und man hat gesehen, Beziehung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja? Probleme in der Gemeinde sind wegen was? Beziehungen. Okay. Habt ihr zu viel gegessen oder ist Mittagsschlaf oder ja? Beziehungen. Beziehungen. Wie lange soll ich euch noch ertragen, hat Jesus gesagt. Ja, die Bibel sagt, trägt euch einander. Ist interessant, tragt euch einander. Ist nicht einfach, ich kann es euch sagen. Nicht einfach. Mit unvollkommenen Menschen zu tun. Ich kenne einen Pastor so. Der war auf Pastorenkonferenz bei Yonggi Cho. Kennt ihr Yonggi Cho? So 57.000 Leute in seiner Gemeinde und so weiter. Und hat Yonggi Cho gesagt, okay, sagt zu Gott, wie viele Leute das ihr haben wollt in der Gemeinde. Und habe die Leute gefragt, dieser Pastor aus Frankreich, der Elsässer. Hat ihn gefragt, und wie viel hast du gesagt zu Gott? Und er, ganz weise Mann, hat gesagt, Gott, gib mir so viel, wie ich ertragen kann. Ja, andere, ja, tausend und Gott, gib mir so viel, dass ich ertragen kann. Und man sieht, dass und der Feind unsere Identität angreift, dass wichtig ist, unsere Identität zu erkennen. Und das geschieht schon seit der Empfängnis und der Mutterleib, dem Mutterleib und so weiter. Unsere Kindheit wird geprägt. Und man kann sich Gedanken machen, wieso greift der Feind die Kinder an? Weil Kinder schwach sind, bis dass sie erwachsen sind. Ja, wenn wir erwachsen sind, manchmal haben wir gelernt, Maske zu tragen. Ja, geht's gut? Ja, mein Bruder, geht's gut? Lüg nicht, geht doch nicht gut. Hast gerade gestritten mit deiner Frau, es geht doch nicht gut, aber hallo, ich komme ja in die Gemeinde. Ja. Einmal meine Mutter so, streit mit dem Vater, mit meinem Vater. Und kaum geht sie durch die Tür von der Gemeinde, ein Wunder ist geschehen. Hallo? Denke, oh Mann, du, pschuh. Es geschieht schon Wunder, kaum gehst du über die Tür von der Gemeinde, geschehen Wunder, das ist wunderbar, oder? Ja, er sagt, oh Mama, was machst du da? Und die Frage ist, weil ein Kind hat nicht gelernt, sich zu schützen. Und sein Herz ist offen, ist wie ein Garten, wo der Feind versucht, dann hineinzupflanzen, schlechte Saat, Verletzungen und so weiter. Verhaltensmuster, die sich dann entwickeln. Und die Frage ist: Hat Gott keinen Plan gehabt, um das Kind zu schützen? Doch, Gott hat einen Plan gehabt. Und die Antwort ist ja, die Eltern. Und für ein Kind zu zerstören, versucht der Feind, oder das Bild von den Eltern selbst zu zerstören, die Moral von den Eltern, die Liebe von den Eltern und dann die ganze Beispiel, wie das Kind haben sollte, hat er nicht. Er hat keine Sicherheit, er hat keine Identität und so weiter. Und er wird sein Leben lang versuchen zu verstehen, wer er ist, weil er sucht Identität. Jeder von uns. Und deswegen, wenn die Leute ungläubig sind, im Grunde genommen, besonders jetzt, also ich kann nicht verstehen, wenn ich jetzt ungläubig wäre, ich glaube, ich hätte wirklich Angst. Wenn man sieht, was alles passiert, Kriege da, da Kriege, da Geldprobleme, da dies, da Gewalt, da die, alles ist verrückt, die Welt ist verrückt. Ja, ohne Gott, dann denkt man, wow, weil wir Gott haben, haben wir anderes Denken, ist total anders. Aber die Menschen ohne Gott in dieser Welt, boah, es muss schwer sein. Keine Hoffnung, nichts. Und wichtige Frage, wie ein Mensch sich zu stellen hat, von wo komme ich, warum bin ich auf die Erde und wo gehe ich hin, wenn ich stirb? Das sind wichtige Fragen. Und manchmal tun sich die Leute diese Frage nicht stellen. Aber es ist gut, manchmal in den Leuten die Frage zu stellen, von wo kommst du, warum bist du auf der Erde und wo gehst du hin nach dem Tod? Das sind gute Fragen. Und dann zu fragen, bist du sicher, dass was du glaubst, dass das richtig ist? Das ist eine gute Frage. Fragestellen sind wichtig, aber morgen sprechen wir über Evangelisation. Werden wir tiefer hineingehen in dieses Thema. Aber wenn du stirbst, wo gehst du hin? Ja, alle gehen in das Paradies. Ja, bist du sicher? Keine Grundlage. Keine Überzeugung. Ja? Die Leute in der Welt haben keine Überzeugung wie wir gelernt haben gestern, dass der Geist Gottes unseren Geist überzeugt von geistlichen Wahrheiten. Dass wir wissen, dass wir gerettet sind. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass unsere Eltern uns nur geben können, was sie selber empfangen haben. Sie können nicht geben, was sie selber nicht empfangen haben. Und es gibt ja Kriegskinder, wie man sagt, diese Generation. Und dann, die haben keinen Eltern gehabt, Vater im Krieg gestorben oder so weiter und so weiter. Und was produziert das? Weil sie selber keinen Vater hatten, haben, können sie nicht ihre Rolle als Vater richtig machen, außer wenn sie Gott begegnen und Gott kennenlernen und so weiter. Aber wenn es nicht der Fall ist, können sie das nicht geben. Du kannst nur geben, was du hast. Und wenn du das nicht hast, kannst du es nicht weitergeben. Und das ist wichtig für uns, wenn wir in diesem Bereich einen Mangel gehabt haben von Vaterschaft oder von Mutterschaft, dass man das versteht, weil es wird uns helfen zu vergeben. Wer möchte nicht sein wie seine Mutter oder wie sein Vater? Zeig mal, ja. Ja, okay. Die anderen trauen sie nicht, die Eltern sind daneben. Okay. Kannst du mal Römer 2, Vers 1 aufmachen? Darum bist du nicht zu entschuldigen. Oho. Oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du der andere richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Jetzt habe ich eine Frage. Eine wichtige Frage. In welchem Bereich hast du deine Mutter oder deinen Vater gerichtet? Und in welchem Bereich machst du genau das Gleiche? Ich lasse euch eine Stunde. Überlegt mal. Denkt darüber nach. Danke, Heiliger Geist, dass du ihnen hilfst, zu erkennen, wo sie gerichtet haben und das Gleiche tun. Weil das ist ein geistliches Gesetz. Ich glaube, steht auch in Matthäus 7, Vers 1 aus dem Kopf. Matthäus Kapitel 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wow. Und es gibt Richten und Richten. Ja? Manche Christen sagen, man darf nicht richten. Es stimmt und es stimmt nicht. Richten im Sinn von Verdammen. Gut so. Richten im Sinn von Verdammen dürfen wir nicht. Aber wir sollen richten. Unterscheiden. Erkennen. Ja? Es gibt verschiedene griechische Worte im Richten. Und Gott möchte, dass wir richten. Indem, dass wir unterscheiden. Könnt ihr nachvollziehen? Sie wissen, okay, das ist gut, das ist nicht in Ordnung. Aber nicht im Sinn von Verdammen, weil es gibt nur einen Richter. Und jetzt ist die Frage, hast du erkannt, wo du deinen Vater oder deine Mutter gerichtet hast und das Gleiche tust? Nein? Habt ihr erkannt einen Bereich? Manche, andere und andere, ich weiß noch nicht. Aber da können wir später hineingehen, weil da kann man das verändern. Aber ganz wichtiger Aspekt auch ist, dass Kinder immer die Arme so halten. Habt ihr schon gesehen? Wenn ich komme zu Kindern, oft machen die Kinder so. Ja, habt ihr das schon gesehen? Warum machen die Kinder so? Ganz einfach, sie brauchen Liebe, Annahme und Sicherheit. Und wenn wir keine Antwort geben an diese Bedürfnisse, kommt Ablehnung hinein. Ja? Es ist ein Vakuum. Und dieses Vakuum sollten wir füllen. Und wer das Vakuum nicht gefüllt hat, kommt der Feind und füllt das. Deswegen haben die Eltern eine Verantwortung. Deswegen sollen die Eltern in ihre Kinder sagen, ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist kostbar, aber Achtung, Achtung jetzt. Ganz wichtig. Manchmal muss man nicht sagen, ich liebe dich, je t'aime. Manchmal muss man nicht sagen, ich liebe dich. Ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel, er bringt gute Noten zu Hause. Ah, ich liebe dich. Es könnte sein, dass er denkt, wenn ich Leistung bringe, dann bin ich geliebt. Wenn du das und das machst, dann bist du geliebt. Aber dass wir ihn lieben, einfach weil er ist. Nicht, weil er Leistung tut, nicht, weil er Gutes tut, nicht, weil er Schlechtes tut, einfach, weil er ist. So wie Jesus der Vater gesagt hat, so wie der Vater zu Jesus gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus hat noch nichts getan. Kein einziger Wunder. Kein große Predigt. Keine Leistung gebracht. Und das ist wichtig, weil sonst entwickeln wir ein Leistungsdenken. Und der Feind wird das benutzen, dass die Route des Treibers dann wie kommt. Der Feind wird das benutzen, um uns in religiöse Performance, wie sagt man das, Leistung bringen. Und es ist ein Unterschied zwischen Exzellenz und Performance. Performance, sagt man Performance? Performance, yes. Leistung. Was meine ich damit? Wenn man unter Leistung Druck steht, tut man das Beste und das Beste und das Beste. Exzellenz, man tut auch das Beste, aber man ist zufrieden. Bei dieser Leistung tut man und man hat nie Zufriedenheit. Und der Feind schiebt und schiebt. Und du hast nicht genug gemacht. Du hast das nicht richtig gemacht. Du hast das jetzt könnte. Und Leute leben unter einem Leistungsdruck, um Liebe zu gewinnen bei Gott. Und Annahme zu gewinnen. Und Anerkennung zu gewinnen. Und einen Wert zu gewinnen bei Gott. Ja? Und das ist kein gutes Leben. Warum? Weil du kommst nicht in die Ruhe Gottes hinein. Es ist eine Ruhe vorhanden, aber weil sie nicht glaubte, könnte Israel nicht in diese Ruhe hineingehen. Und das Gleiche ist für uns. Es ist eine Ruhe vorhanden, aber wenn wir nicht verstehen, dass Jesus alles vollbracht hat für uns, dass wir gerecht sind, dass wir geliebt sind, dass wir angenommen sind, werden wir immer diese Ruhe suchen und tun, um diese Ruhe zu bekommen. Aber es ist ein Unterschied, aus dieser Ruhe etwas zu tun. Versteht ihr, was ich versuche zu vermitteln? Was hat Jesus gemacht? Nach dem Kreuz ist er in die Hölle gegangen, hat er die Schlüssel genommen. Und was hat er dann gemacht? Ist in den Himmel gegangen und er hat sich hingesessen. Und hinzusitzen hat mehrere Bedeutungen. Eine Bedeutung von hinsitzen, ja, ich habe meinen Job gemacht. Eine andere Bedeutung von hinsitzen ist eine Position der Autorität. Er sitzt in Autoritätsposition und er hat alles vollbracht. Und ich glaube, Watchman Nee hat ein Buch geschrieben, Sitzen, Stehen und Laufen. Ich glaube sowas, ja. Und dann erklärt er da drinnen, dass das christliche Leben fängt an bei Sitzen und dann Tag und geht man, ja. Und im Grunde genommen, wir tun nicht, um zu sein, aber weil wir sind, tun wir. Vorher sind wir gekommen mit einem Auto und wir sind vor einem Apfelbaum gefahren. Und das war, haben wir kurz gehalten, um den Apfelbaum zu beobachten. Und das war ein Ding, kann ich euch sagen. Der Apfelbaum war da, ich werde Äpfel produzieren und hat sich total angestrengt. Wirklich, man hat gesehen, die Anstrengung vom Apfelbaum, damit er Äpfel produziert. Ich werde Äpfel produzieren, ganz angestrengt und alles, dieser Baum, das war verrückt. Wirklich. Habt ihr das schon gesehen? Warum? Ein Apfelbaum produziert natürlich Äpfel. Ein gerechter Mann, eine gerechte Frau produziert natürlich Früchte der Gerechtigkeit. Wow! Ich bin es nicht mehr, wie lebt. Es ist Christus in mir. Merkt ihr, wenn Leute in der Ruhe sind? Seht ihr? Ich habe gedacht, jetzt kommt Lobpreis noch und alles. Und der Pastor sagt, oh ja, Thierry, du musst predigen. Ich habe Angst gekriegt, ich sage es euch, oh, das war, was soll ich predigen? Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Nein, locker vom Hocker. Locker. Bin in Christus, Ruhe in ihm. Und aus dieser Ruhe hinaus mache ich einfach mal Schnabel auf und er fühlt es. Bis entspannt. Mein Jor ist sanft. Meine Bürde ist leicht. Welche Joch trägst du, wenn er nicht sanft ist und wenn deine Bürde nicht leicht ist, ist es nicht von Jesus. Aber ich muss tun, ich muss machen. Im Alten Testament hatte der Priester immer eine Leinwand mit Lein angezogen. Warum? Weil Lein bringt keinen Schweiß. Und Schweiß ist immer ein Zeichen von der Arbeit vom Mensch. Aber Gott wird nicht unsere Arbeit annehmen, weil du kannst für Gott arbeiten, das ist seine Sache, aber du kannst auch mit Gott arbeiten. Versteht ihr den Unterschied? Für Gott arbeiten oder mit Gott arbeiten? Und wir sind Mitarbeiter Gottes. Da ist ein großer Unterschied. Religiosität führt dich dazu, ganz viele Sachen zu machen. Dich anzustrengen. Und von wo kommt diese Religiosität? Die kommt, weil wir die Gerechtigkeit nicht verstanden haben. Kommt mit mir in Römer 10, Vers 1. Du bist auch lockerer. Beim Opa ist lockerer. Kann ich verstehen.
Ich komme gleich drauf.
Ist kein Zufall. Römer 10, Vers 1. Bruder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Vers 2 bitte. Das ist Paulus, wie er schreibt. Brüder, ja, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass ich Eifer für Gott habe, aber nicht aus der rechten Erkenntnis. Interessant. Sie haben Eifer für Gott. Also sie dienen Gott, sie machen alles. Sie tragen den Talit, sie tragen die Kippa, sie machen die Bänder, tragen die Dinge an den Kopf, sie gehen in die Synagoge, sie machen alles Mögliche. Sie haben Eifer für Gott, aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Und jetzt und andere Übersetzung sagt, ohne Intelligenz. Und jetzt ist die Frage, was ist diese Erkenntnis? Oder was ist diese Intelligenz, wie ihnen fehlt? Der nächste Vers, bitte. Ja, ganz langsam machen, es muss ein bisschen Spannung sein. Okay. Dann, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen. Weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen, was machen sie? Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, trachten. Und weil sie das versuchen, haben sie der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Wenn wir versuchen, unsere eigene Gerechtigkeit aufzuheben, ist es schlimm. Warum? Weil das bedeutet im Grunde genommen, was du gemacht hast, Jesus, das reicht nicht. Zum Beispiel, ich bin jetzt der Richter und du hast ein Verbrechen, nein, du noch nicht, du hast ein Verbrechen gemacht. Und dann kommst du vor Gericht, bist zu schnell gefahren, was weiß ich, und kostet 500 Euro, aber kannst nicht zahlen. Und dann kommt jemand da und zahlt für dich. Ja? Aber du kommst und trotzdem hat jemand bezahlt. Okay, bist frei. Aber trotzdem kommst du, nein, ich will nur was dazu zahlen, ich will noch. Mach's nicht. Und so ist es mit Gott. Der Preis ist bezahlt. Alles ist vollbracht. Und das Wort auf Griechisch ist Telestai. Und bedeutet, das war ein Wort, wie benutzt worden ist im Geschäftsleben. Alles bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt. Bam. Telestai. Es ist bezahlt. Und weil alles bezahlt ist, brauchen wir nichts mehr zu zahlen. Und das nennt man, und das ist das ganz genau, für den religiösen Geist und für religiöse Leute, wie noch versuchen, dazu etwas zu tun und das zu halten und das Gesetz zu halten und. Das ist genau das, was das Schwert an der Achsel bringt, ist die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes. Weil religiöse Leute müssen was tun, müssen was halten, müssen was machen, damit sie etwas bekommen. Aber wir empfangen durch Glaube und durch Gnade. Gnade ist, was wir nicht verdienen. Und wir uns Gott gibt. Aber der Stolz von uns, als wir, als Menschen, wir müssen doch was verdienen für Gott. Wir müssen doch was machen. Eifer, aber ohne Erkenntnis. Eifer, aber ohne Intelligenz. Ich weiß nicht warum, aber oft religiöse Menschen haben Mühe mit mir. Wirklich. Ich kann es nicht verstehen. Die mag mich nicht. Oft ist Gnade. Gnade ist gegen alle unsere Leistung, alle unsere religiöses Denken. Der Unterschied zwischen Christentum und aller Religionen ist zu erkennen, dass wir das Gesetz nicht erfüllen können. Gott hat uns das Gesetz gegeben. Und für uns ist es wichtig zu verstehen und einen Hintergrund zu haben, wenn wir die Bibel lesen, dass wir in einen Kontext lesen und ein Verständnis, dass es um Beziehung geht. Deswegen, wenn Gott die 10 Gebote gibt, was macht er und was sagt er im Grunde genommen? Er sagt, wenn du eine Beziehung willst mit mir, müsst du die Gebote halten gegenüber mich und gegenüber deinem Nächsten. Und da kommt wieder Jesus, die 2 Gebote. Und dann kannst du eine Beziehung haben mit mir. Und das ist der Maßstab Gottes. Und das Gesetz ist gegeben worden für was? Das Gesetz ist gegeben worden, damit du frustriert bist. Um dich zu ärgern. Ja. Jawohl. Aber das ist nicht lieb von dir, Gott. Warum frustriert dich das? Das ist eine gute Frage. Wer hat schon versucht, die Gebote zu halten? Alle, oder? Ja, ist normal. Wer hat es geschafft? Ja, geschafft, okay. Ah, sehr gut. Nikodemus, ja? Ja, sehr gut, sehr gut. Niemals geschafft. Weil das Gesetz ist da, um uns zu frustrieren. Warum? Wir versuchen es. Wir versuchen unsere Besten und nochmal unsere Besten. Und wir schwitzen, gell? Schwerer. Und dann versuchen wir nochmal und nochmal. Und wir schaffen es nicht. Und dann, nächstes Mal werde ich es schaffen. Und versuchen wir. Und alle Wille mit aller Kraft. Ich werde es schaffen. Und ja, ich gebe nicht auf. Und so manchmal dauert es Jahre. Und irgendwann sagt man, ich kann nicht. Und dann ist man wie Paulus. Ich, elendiger Mensch, wer wird mich retten? Weil so lange, wie wir versuchen, glauben wir, dass wir es schaffen mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Intelligenz, mit unserer eigenen Fähigkeit. Aber das Gesetz ist da, um uns zu Christus zu führen. Deswegen ist das Gesetz da. Ist wie ein Zuchtmeister, der uns zu Jesus führt. Weil wir erkennen, dass wir nicht aus uns selber machen können. Und deswegen schreien wir wie Paulus, ich, elendiger Mensch, wer wird mich retten? Und dann fangen wir an, auf einen anderen Baum zu schauen, statt auf den Baum, wie wir jetzt geschaut haben. Hört gut zu. Was ist passiert im Garten Eden? Sie haben von diesem Baum gegessen, wo Gott ihnen verboten hat, von diesem Baum zu essen. Und was war das Ergebnis? Sie erkannte, dass sie nackt waren. Warum? Wenn sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, haben sie auf sich selbst geschaut. Und dann der Baum des Gutes und des Bösen. Und dann versucht man das Gute und das Böse zu machen. Ohne das Böse zu machen, ja, normalerweise. Aber niemand kann etwas erfüllen. Alle Taten, was gut war in ihren Augen, es war kein König, und alle Taten, sagt die Bibel, was gut war an ihren Augen, welche Augen? Die Augen vom Baum des Guten und vom Bösen. Aber dann, in ein anderer Garten, war ein anderer Baum. Jesus, Baum des Lebens. Und da, auf diesen Baum sollen wir schauen. Nicht mehr von diesem Baum von Erkenntnis und Gut und Böse, wo wir auf uns selber schauen, auf unsere eigene Fähigkeit. Aber er möchte, dass wir auf den Baum des Lebens schauen, wo Errettung kommt, wo Leben kommt, wo Heilung kommt, wo Annahme kommt, wo unser Wert kommt. Alles, was der Mensch braucht, ist vollbracht worden an dem Kreuz. Alles. Telestai. Alles ist vollbracht. Und das ist der Unterschied zwischen Christentum und allen Religionen. Alle Religionen sagen, du musst das machen und selber machen. Manche müssen 5-mal in eine Richtung beten, der andere tun sie schlagen. Ich weiß nicht, was die anderen gehen in ein bestimmtes Wasser, gehen sie schreien dunkel, die anderen machen dies, die anderen machen Zelle und alles. Und was machen sie? Sie versuchen, gerecht zu sein vor Gott. Das ist unmöglich. Römer 3, Vers 23, alle. Kannst du bitte drauf machen? Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollte. Seht ihr, denn alle haben gesündigt. Und es ist sehr interessant, weil das Wort alle auf Griechisch bedeutet alle. Ja, alle haben gesündigt. Und alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes, dass sie vor Gott haben sollen. Sündigen ist das Ziel verfehlen. Und das Ziel ist die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist Jesus. Deswegen, wenn wir in ihm sind, sind wir wieder bekleidet. Und mit was sind wir bekleidet? Wir sind nicht mehr nackt. So wie Adam und Eva. Wir sind bekleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wow. Weil alle unsere Werke ist wie ein schmutziges Kleid. Alle unsere Werke. Und deswegen sagt der Vater, bringt das beste Kleid her. Wow. Weil der Sohn hatte seine Identität als Sohn. Er hat nicht mehr dieses Bewusstsein gehabt, dass er ein Sohn ist. Ich gehe zu meinem Vater, weil die Tageslöhner geht es besser wie ich. Er hat vergessen, dass er ein Sohn ist. Seht ihr? Der Feind hat es geschafft, ihm Glaube zu lassen, dass er nicht mehr würdig ist, ein Sohn zu sein. Aber wir sind Söhne, nicht weil wir gut sind. Wir sind Söhne, weil er gut ist. Das ist der Unterschied. Könnt ihr nachvollziehen? Und der andere, der ist im Feld. Kannst bitte Lukas 15 ab Vers 21 machen? Der Sohn. Ja, kannst vorher machen. Ganz am Anfang, Erb 11, genau, 15, Vers 11. Ja, ich kenne die Bibel auswendig, danke. Nein, ich kenne nur ein paar Verse, wenn du oft predigst. Lukas 15, Vers 11. Genau. Und ein Mensch, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Hör gut zu. Kannst du zurückkommen, bitte? Danke. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sprach zu seinem Vater, gib mir meinen Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Kannst hier bleiben. Der Junge geht zum Vater und sagt, gib mir mein Erbe. Schon heftig, oder? Der Vater ist noch nicht gestorben und er will der Erbe haben. Ist doch eine heftige Sache. Aber der Vater ist gut und was macht er? Er gibt ihnen das Erbe. Beide kriegen das Erbe. Denk gut darüber nach. Beide kriegen das Erbe und nach jüdischem Gesetz, der Älteste kriegt doppelte Portion. Ist okay? Gehen wir weiter. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zu früh verliehene Verantwortung führt zu Oberflächlichkeit. Wir sind Erben, Christus, aber er kann uns Manchmal kann er uns Gott nicht alles geben, obwohl das wir haben, aber wir haben nur nicht. Warum? Weil der Segen könnte uns zerstören. Und deswegen ist es auch wichtig in Leidenschaft, und ich bin sehr vorsichtig, Leute anzusetzen in Leidenschaft. Heute, wie ich schon gestern gesehen habe, sieht man mehr Propheten und Apostel als Jünger in der Gemeinde. Ja? Weil die Leute eine Identitätsprobleme haben und dann suchen sie ihre Identität in die Funktion, in den Titel. Ich bin Apostel, ich bin Prophet, ich bin Pastor, ich bin Lehrer, ich bin Evangelist. Diakon findet man nicht so viel. Da muss man ja dienen, überleg mal. Ja, ja wirklich. Ja? Ich bin Prophet, ja. Was bist du? Das Problem ist, eine ernste Sache. Das Problem ist, dass Leute ein paar Jahre Bekehrung haben und dann kommt ein Prophet vielleicht und sagst, du hast eine Berufung als Prophet. Es ist ein Unterschied, eine Berufung zu haben und angesetzt zu sein. Und ich sehe, dass oft Leute zu früh ansetzen. Sie sehen die Gabe und achten auf die Gabe und die Gabe ist wunderbar. Ich kenne Leute, die können über euch prophezeien. Also sehr stark. Die Gabe ist sehr stark. Aber der Charakter ist auch sehr stark. Prost, Mahlzeit. Deswegen, mein Pastor hat immer gesagt, für einen Dienst braucht man 20 Jahre zu formen. David ist als König gesalbt worden, aber wenn ist er eingesetzt worden? Er hatte Prüfungen. Er müsste durch Test gehen. In der Welt tut man alles testen, vor dass es auf den Markt geht. Glaubst du, Gott ist blöd oder was? Glaubst du, Gott gibt so Verantwortung für seine Kinder? Ich gebe nicht meine Kinder so Verantwortung. Und Gott ist das Gleiche mit seinen Kindern. Und deswegen bin ich vorsichtig, sehr vorsichtig. Ich bin Prophet, ich bin Apostel. Wer hat dich eingesetzt? Und da ist auch nochmal so eine Sache. Leute tun Leute einsetzen, ohne die Leute zu kennen. Einfach so einsetzen. Aber sie kennen die Leute gar nicht. Und das bringt viel Schade im Leib Christi. Ich bin eingesetzt worden. Ja. Kennen die Leute dein Leben? Oder ich sehe Leute im Leib Christi auch. Ja, mein geistlicher Vater ist da und da. Und der Typ hat 1000 Gemeinden. Ja, glaubst du, er kann die 1000 Pastoren? Glaubst du, er kann eine Beziehung haben mit jedem? Seht ihr? Alles Religion und Oberflächlichkeit. Aber es geht um Herz zu Herz. Es geht um wahre Beziehung. Es geht um was Echtes. Es geht nicht um Oberflächlichkeit. Und das Problem, manchmal sieht man, kommt der Prophet und er kann erkennen, die Berufung, wie Gott hat. Aber es ist ein Unterschied. Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr mir besser nachvollziehen könnt. Ich war mal in der Gemeinde und habe den Pastor konfrontiert. Stolz in dein Leben und du machst Hexerei. Starke Worte. Und Hexerei ist nicht deine Oma auf einen Besen, wie durch die Luft geht und ein Ding auf der Nase da. Ja. Hexerei ist sein eigener Wille, auf der andere zu bringen, damit der andere tut, was wir wollen. Durch Manipulation, Kontrolle, Druck und emotionale Manipulation und so weiter und so weiter. Und er hat Manipulation gemacht, er hat die Leute gemacht, schön, dass du da bist. In meine Gemeinde wirst du in deine Berufung hineinkommen und bla 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 bla. Und da, du bist toll und bibaba und oh, Übergnade, ja, die Hyper-Grace-Predigt und so weiter. Und ich habe ihn konfrontiert. Und am selben Wochenende, hat er einen Freund von mir eingeladen, Prophet aus Mexiko. Ein starker Prophet. Und dieser Prophet kommt, also erinnert euch, ich korrigiere ihn, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Kommt ein anderer Prophet und sagt, Gott wird dich gebrauchen, Erweckung, Reformation und du wirst ein Fernseher haben, Fernsehsendung und so weiter. Okay, dann gehe ich und er gibt mir kein Opfer. Sagt er, ja, ich schicke dir und so. Sag ich, ja, okay, kein Problem. 2 Wochen später schaue ich auf meine, frage meine Frau, schaue auf die Bank, ist was überwiesen? Nein, ist nichts überwiesen. Sag ich, Mist, vielleicht hat er auf falsche Konto überwiesen oder ich weiß nicht, werde ich mal anrufen. Ruf ich an, sagt er, ja, kriegst kein Opfer. Bist ein falscher Prophet, das ist Isabel Geist. Sag ich, wieso sagst du das? Ja, es gehört, der Prophet hat das und das und das über mich prophezeit. Sag ich, ja. Der Unterschied ist, er hat gesehen, was Gott mit dir vorhat, in 10 oder 15 Jahren oder so weiter, aber ich sehe den Zustand, wo du jetzt bist. Und wenn du das nicht änderst, wirst du nie dahin kommen. Nein. Ein paar Monate später war in der Zeitung. 200.000 von der Gemeinde untreut und andere Sachen noch. Ja. In der Zeitung. Schlimm. Gott hat ihn gewarnt. Er wollte nicht hören. Er wollte nur hören, was er hören wollte. Aber Gott sagt uns nicht, was wir wollen. Gott sagt uns, was wir brauchen und was wir hören sollen. Und manchmal mögen wir das nicht so. Aber Gott ist gut. Wenn Gott uns zurechtweist, ist das der Beweis, dass wir seine Kinder sind. Und das ist auch Heilung. Es ist Heilung. Heute Morgen war ich vor dem Spiegel und habe gesehen, oh, mein Haar muss ein bisschen schön kämmen. Dann habe ich mein Haar gekämmt. Aber ich habe einen Spiegel gebraucht, um zu sehen. Sonst hätte ich nicht gesehen. Und was sagt die Bibel im Jakobusbrief? Dass der Mensch, wie hört und nicht tut, ist wie ein Mensch, wenn der Spiegel schaut. Und was ist der Spiegel? Der Spiegel ist das Wort Gottes. Der Spiegel ist Jesus. Wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir, wie Jesus ist. Und wir sehen, wie wir sind. Ah, hier ist schon Jesus ähnlich. Aber hier ist noch ein bisschen Arbeit. Ist kein Problem. Gott, das Ziel von Gott ist, dass wir sein Sohn ähnlich sind. Und das ist das Ziel von alles, was Gott macht. Wir sprechen über innere Heilung. Ja, ich will, dass es besser geht. Das Ziel ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Er muss zunehmen und ich muss sowieso abnehmen. Amen. Er muss zunehmen. Das Ziel von Gott ist Kolosser 1, Vers 18. Wenn ihr das bitte bringen könnt, Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das ist das Ziel von Gott, dass Jesus in allem der Erste sei. Dass er der Herr ist, in allem. Das ist das Ziel. Jede Knie wird sie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das Ziel von Gott ist, dass Jesus der Herr ist. Und wo soll er der Herr sein? Zuerst in uns. Und durch uns kann er seine Herrschaft erweitern. Und wenn er seine Herrschaft erweitert, was passiert dann? Dann wird der Reich Gottes erweitert. Und deswegen sollen wir zurückkommen an dieselbe Botschaft, wie Jesus hatte, und dieselbe Botschaft, wie die Apostel hatte. Und wenn wir dieselbe Ergebnis haben wollen, wie sie gehabt haben, sollen wir dieselbe Botschaft predigen. Und was war die Botschaft? Es war die Botschaft vom Reich Gottes. Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Der Reich Gottes. Das ist das Ziel von Gott. Er wird überall sein Reich aufrichten. Und sein Reich ist da, wo der König ist, Jesus. Und überall, wo Jesus der König ist, da sind wir frei. Und überall in uns, wo Jesus noch nicht der König ist, brauchen wir innere Heilung, Gedankenerneuerung, vielleicht sogar Befreiung. Und das Kreuz. Deswegen innere Heilung. Das Thema geht über innere Heilung. Und das ist ein gutes Thema. Aber leider, manchmal sehe ich Leute, wie in einem Bereich oder im anderen arbeiten und im Ungleichgewicht sind. Zum Beispiel Leute, Befreiung, Dämonen austreiben, Dämonen austreiben, Dämonen austreiben. Ja. Und das ist schön und wunderbar. Aber wenn die Leute keine innere Heilung haben, kann der Dämon zurückkommen. Wenn die Leute keine Erneuerung der Gesinnung haben, kann der Dämon zurückkommen. Deswegen ist es wichtig, in alle vier Bereiche zu arbeiten. Jetzt ist die Frage, welche sind die vier Bereiche? Ah, ich sehe, ich höre gut zu, ich denke mir, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Welche sind die vier Bereiche? Gut. Erster Bereich, das Kreuz. Für was ist das Kreuz da? Das Kreuz ist da, um das Fleisch zu kreuzigen. Anderer Bereich, also nicht eine Reihenfolge, manchmal so, manchmal so. Der andere Bereich ist Gedankenerneuerung. Das ist, um unsere Gedanken zu erneuern, den neuen Mensch anzuziehen und den alten Mensch auszuziehen. Der andere Bereich ist innere Heilung. Das sind Verletzungen. Verletzungen müssen geheilt werden. Und andere Bereiche sind Dämonen. Und Dämonen können nicht gekreuzigt werden. Dämonen können nicht erneuert werden. Dämonen können nicht geheilt werden. Dämonen müssen ausgetrieben werden. Ist gut? Und es ist wichtig, dass man eine Arbeit macht auf diese vier Bereiche. Weil wenn man nur einen Bereich arbeitet und nicht der andere, ist ein Ungleichgewicht da. Ist okay bis jetzt? Könnt ihr nachvollziehen? Wiederholen. Haben die anderen verstanden? Ja? Ja. Okay. Ja, manche sind langsam, aber ich kann das verstehen. Ah, okay, er gibt's. Dann ist gut? Dann kann ich weitermachen, gewinne ich Zeit. Dankeschön für dein Verständnis. Römer 15, ich glaube, ich war im Vers 12. Gehen wir weiter. Wie lange haben wir noch? Bis 3:30? Noch eine halbe Stunde. Ich dachte, ich bin in Urlaub hier, du. Mann, oh Mann, du. Nein, nicht Römer. Habe ich Römer gesagt? Oh, er hat mich schlecht verstanden. Ich habe Lukas gesagt. Nein. Lukas 15. Hei. Große Schlitze, oder? Lukas 15. Und der Vater teilt ihm sein Gut. Vers 13, bitte. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifender Liebe. Ganz wichtig, einmal komme ich in ein Haus rein, in ein Haus von Freunden, und ich sehe einen Mann da. Und ich sehe den Mann, und auf einmal gibt mir Gott die Vision, LKW. Ich sehe mehrere LKW. Und dann sage ich diesem Mann, setze ihn hin und sage, du, Entschuldigung, ich kenne Sie nicht, aber ich habe gerade Visionen von Ihnen, für Sie, kann ich die Vision mitteilen? Sagt er, ja, okay. Sage ich, ja, ich habe LKW gesehen und ich glaube, dass Ihnen Gott sagt, Sie haben ein Geschäft mit LKW und Sie sollen nur machen, was Ihnen Gott sagt. Und was Ihnen Gott sagt, ist nur zu arbeiten mit dem Ostblock, nichts anderes zu machen. Der Mann sagt, oh, ich habe eine Firma, 70 LKW und so weiter und ich mache den Ostblock. Sage ich, super, Dankeschön. Okay. Und dann Kontakt mit diesem Mann und so weiter. Und der Mann hat alles geerbt gehabt von seinem Vater. Sein Vater ist gestorben, ja. Aber gewisse Zeit nachher, ein Jahr oder zwei nachher, alles verloren. Eine große Firma. Das ist eine große Firma. Alles verloren. Dann frage ich Gott, was ist da los? Und dann gibt es eine Stelle in die Sprüche, Ich weiß nicht, ob Sprüche 18, Vers 1 ist. Kannst mal schauen. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber werden wir schauen, ob es das ist. Werden wir prüfen, ob Gott keinen Fehler gemacht hat. Na, das ist nicht. Wer sich absondert, sucht, ja, das ist ein anderer. Das habe ich ein anderes Mal gekriegt. Okay, das ist nicht. Aber es ist ein anderer Bibelvers. Und der sagt, ein Erbe zu früh geliehen, ja, es bringt nichts. Ich weiß nicht mehr genau den Vers, aber das ist die Bedeutung von diesem Vers. Wenn man ein Erbe zu früh kriegt, ja, und er hat das Erbe gekriegt, und es ist eine gute Sache, das Erbe zu kriegen, aber wenn man nicht verwalten kann, und der Mann hat alles verloren. Familie hat Haus verloren, Scheidung, ein Sohn hat sich umgebracht, also ganz schlimme Situation. Erbe zu bekommen ist gut, aber ihn zu verwalten ist anders. Und dieser junge Mann, genau, Sprüche, jetzt tue ich mich erinnern, Sprüche 20, 21. Ein Erbe, welches man am Anfang übereilt erworben hat, das wird am Ende nicht gesegnet sein. Deswegen seid vorsichtig, mit Leuten anzusegnen, zu segnen, in Dienst und so weiter. Macht nicht so einen Käse. Danke, dass ihr mich hört. Ja, danke. Und können wir zurück zu Lukas 15 gehen, bitte? Seht ihr, bei, was ich gelernt habe damals, vor dass man jemanden einsetzt in einen Dienst, lass man ihn 3 Jahre mindestens wirken in den Dienst und dann sieht man nach der Frucht, man tut die Frucht bestätigen, wie da sind. Ist gut? Nicht nur die Berufung. Man braucht Weisheit im Reich Gottes. Und nicht lange danach packt der jüngere Sohn alles zusammen und reist in ein fernes Land und dort verschleudert er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er alles aufgebracht hatte, kam ein gewaltiger Hungersnot über jenes Land. Und er auch fing an, Mangel zu leiden. Weiter. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, auf seinen Äcker, die Schweine zu hüten. Überleg mal. Hast du super Erbe? Lebst, gibst alles aus, Hungersnot, Probleme kommen. Und dann suchst du Lösung. Dann gehst du zu jemandem und der sagt, okay, ich gebe dir einen Job, die Schweine zu hüten. Und du bist Jude. Schweine zu hüten für einen Juden. Da bin ich schon tief gegangen. Also sehr tief. Und dann geht es weiter. Und er begehrte, seinen Bau zu füllen mit dem Schotten, welche die Schweine fraße. Und niemand gab sie ihm. Sogar das kriegt er nicht. Er ist schon sehr, sehr tief. Sehr tief. Und manchmal müssen Leute sehr tief hineingehen, dass etwas passiert. Und manchmal will man die Leute helfen, als Pastor oder so, ja. Man will die Leute helfen, aber Leute muss man manchmal nicht helfen, weil sie müssen zuerst dahin kommen, im Vers 17, er kam aber zu sich selbst und sprach. Zu sich selbst zu kommen. Was mache ich? Wo ist mein Leben? Weil manchmal tut man Leute helfen und man hilft ihnen nicht, wenn man ihnen hilft. Man muss manchmal die Leute gehen. Man muss die Leute gehen lassen. Gott gibt einen freien Wille. Und man muss freie Wille Leute respektieren. Weil das ist eine Art, wie wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, mit eigenem Wille. Gott hat uns einen freien Wille gegeben. Und wir sind frei von unserer Entscheidung, aber nicht frei vom Ergebnis von unserer Entscheidung. Aber wir sind frei. Gott hat uns Freiheit gegeben. Deswegen hat er einen Baum gepflanzt, wo die Leute nicht essen dürfen. Warum hat Gott das gemacht? Weil Gott will geliebt werden. Gott hat ein Bedürfnis und er hat kein Bedürfnis. Oho. Gott hat kein Bedürfnis, aber hat trotzdem ein Bedürfnis. Gott hat kein Bedürfnis in dem, dass er sich selbst genügt. Aber Gott hat trotzdem ein Bedürfnis. Das sage ich euch später. Nein. Gott hat trotzdem ein Bedürfnis. Und die Frage ist, was ist das Bedürfnis, wie Gott hat? Gott ist Liebe. Und Liebe muss immer geteilt werden. Und deswegen hat Gott einen Mensch geschaffen nach seinem Bild, mit dem er Liebe geben kann. Und seine Liebe dann kommt zurück. Und, ja, weil Liebe kann nicht, muss gegeben werden. Liebe ist geben. Gott liebte so sehr die Welt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Und deswegen hat uns Gott geschaffen, mit einem Herz, wie seine Liebe empfangen kann. Mit einem Geist, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Geist, in unseren Herzen. Gott hat ein Bedürfnis und er hat kein Bedürfnis. Habt ihr das nachvollziehen können? Es scheint widersprüchlich zu sein, aber es ist nicht widersprüchlich. Hat jeder das kapiert? Ich sehe, ja. Nein? Ja? Okay, danke. Weil es ist manchmal ein bisschen, es könnte verwirrend sein, ja, wenn man das hört. Aber wenn man richtig versteht, versteht man richtig. Okay, wir kommen zurück zu Lukas. Lukas Kapitel 11. Nein, weiter. 13 oder 14 waren wir schon. Schau nicht zurück. Der Rückspiegel muss nicht größer sein als die Windschutzscheibe. Und er begehrte seinen Bau zu füllen mit dem Schotte, welchen die Schweine fraßen. Und niemand gab es ihm. Und dann kam er zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhne meine Vater haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und er erinnert sich, bei seinem Vater sind Tageslöhner und die haben Überfluss. Ich aber verderbe vor Hunger. Vers 18 bitte. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sage: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Gute Entscheidung. Das nennt man Buße. Zurückkommen. Er kommt zurück zu seinem Vater und sagt: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dir. Das ist gut, aber es gibt ein Problem. Ein heftiges Problem. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Überleg mal. Er kriegt der Erbe, gibt das Geld aus, kommt, tut Buße, aber nicht tief genug. Weil er sagt in seinem Vater, was sein Vater zu tun hat. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu deinem Tagelöhner. Überleg mal. Welcher Stolz steckt da drinnen noch? Vater, mache, ja? Statt in Reue und in Buße zu kommen, sagt Gott, hier bin ich. Aber warum ist er so? Weil er ein Problem hat. Ich bin nicht mehr wert, ein Sohn zu heißen. Hat er es verdient gehabt, ein Sohn zu sein? Nein. Haben wir es verdient, ein Sohn zu sein? Weil wir das nicht gewinnen können, können wir es auch nicht verlieren. Solange wir glauben. Aber er hat nicht mehr geglaubt. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Dann denkt er nach und geht zum Vater. Als er aber noch fern war, das zeigt, dass der Vater auf ihn gewartet hat, weil er war noch weit. Und der Vater hat ihn gesehen. Und was hat der Vater gemacht? Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief. Damals haben die Männer nur Röcke getragen. Also es kommt wieder diese Modeserie. Ne? Also damals habe ich die Männer Röcke getragen. Und was meine ich damit? Ich musste da der Horror ein bisschen hoch zu rennen, ja. Die Damen, ja, ich spreche nicht von Minirock, ich spreche von Röcke, die bis da unten gehen. Ja, müsst ihr ein bisschen hoch machen, um rennen zu können, oder? Und das zeigt, der Vater hat sich hingegeben, wie er ist, ja. Er hat sich offenbart, der Vater. Und dann, er ist zu ihm gerannt, er fiel ihm um den Hals und sagte, du riechst nach Schwein, wieso hast du alles ausgegeben, was hast du für Käse gemacht, das darf doch nicht wahr sein, komm zur Besinnung. Hat er das gemacht? Was hat er gemacht? Aber das könnte ein Bild sein, wie wir Rabe von Gott, wenn wir gesündigt haben. Ich weiß, es ist nicht für euch hier, es ist für die Leute wie, naja, schau, ich sündige ja nicht mehr hier in Schopau und Umgebung. Ja. Versteht, was ihr meint? Man könnte ein falsches Bild haben und denken, wow, wie wird er jetzt reagieren? Aber wie reagiert er? Und er fiel, er lief, fiel um den Hals und küsste ihn. Vers 21, bitte. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Seht ihr? Identitätsproblem. Dann geht's weiter. Aber der Vater, er gibt ihm keine Antwort. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten. Und wer sind seine Knechte? Im himmlischen Vater, die Engel. Bring das beste Festgewand her und zieh es ihm an. Was ist das beste Festgewand? Der Mantel der Gerechtigkeit. Wir können selber nicht schaffen. Können selber nicht diesen Mantel durch eigene Leistung, durch eigene Tun bekommen. Und weil wir gerecht sind, sagt der Vater dann und gibt ihm einen Ring an seine Hand. Weil wir gerecht sind, können wir herrschen durch seine Gerechtigkeit. Weil der Ring, was ist der Ring? Damals haben die Leute unterschrieben mit dem Ring, wo ein Siegel drauf war. Das bedeutet, wenn du diesen Ring hast, du kannst alles Mögliche machen. Alles, was ihm gehört, gehört dir. Du hast Autorität. Über Schlange, Skorpione zu treten und alle Macht der Finsternis. Aber zuerst kommt die Gerechtigkeit, dann kommt die Autorität. Und das, weil du gerecht bist und wenn du Autorität hast, kannst du auch Schuhe kriegen an die Füße und du kannst dann laufen in die Wege des Herrn. Nicht aus deiner eigenen Gerechtigkeit, nicht aus deiner eigenen Kraft, aber weil du Autorität hast und weil Christus in dir lebt, kannst du leben. Und dann geht's weiter. Und bring das gemästete Kalb her und schlacht es und lasst uns essen und fröhlich sein. Wow. Bring ein gemästete Kalb her. Lasst uns essen. Halleluja. Essen ist was Gutes im Leben. Amen. Also in der Ordnung Gottes. Ja? Steht, was ich meine. Lasst uns essen und fröhlich sein. Das ist die Geschichte, wie man sagt, von verlorenen Sohn. Aber ich nenne das lieber die Geschichte vom Vater. Und dann geht es weiter im Vers 24. Denn dieser Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und wieder gefunden wurde und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wow. Und dann kommt eine andere, also kommt der nächste Teil von der Geschichte, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Also er war auf dem Feld, hat gearbeitet, kommt zurück und hört Musik und Tanz. Und was macht er? Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Hör gut zu. brauchst du immer einen Bruder, eine Schwester, einen Prophet, einen Mann Gottes, eine Frau Gottes, um zu wissen, was im Haus deines Vaters abgeht? Das ist eine gute Frage. Und dann geht's weiter. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das meiste Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig, statt sich zu freuen, sein Bruder kommt zurück. Und er wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging nun hinaus und redete ihm zu. Nächster Vers. Der Vater sagt, komm in das Haus. Er aber antwortete und sprach, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Selbstgerechtigkeit. So viele Jahre. Bist du auf dem Feld und versuchst selber die Gerechtigkeit zu ernten, wie dieser Sohn? Ich habe nie dein Gebot übertreten. Ist ganz interessant. Der Vater sagt ihm, komm in das Haus hinein und er geht nicht hinein. Was bedeutet das? Er hat das Gebot übertreten. Aber er ist so verblendet, so selbstgerecht, so blind, dass er glaubt, dass er das Gebot nicht übertreten hat. Einmal habe ich so einen Typ gehabt, der war schlimm. Wirklich, ich war ganz überrascht. Der kommt zu mir, sagt mir, ich will mich scheiden lassen von meiner Frau. Sag ich, ja, warum? Sagt er, sie raucht. Habe ich gesagt, du brauchst dich ja nicht zu küssen, sie kann sich Zähne putzen und kann sie nein. Sagt er, sie raucht. Und dann sage ich, ja und? Und deswegen lasse ich die Scheide. Ja, sie sündigt. Sage ich, ja und du sündigst nie. Sagt er, nein. Sage ich, tust du nie sündigen? Nein. Hast du nie gelogen? Oder etwas? Nein, nie gesündigt. Und er war ernst, er hat wirklich geglaubt. Was willst du machen mit so jemandem? Brauchst wirklich Gott, um ihn zu überführen, ne? Und dann hat er nicht gehört. Hört gut zu. Scheidung angereicht. Und dann erfahre ich, er ist Zeuge Jehova geworden. Zeuge Jehova, ja, diese Sekte, ist ja eine Sekte. Er ist Zeuge Jehova. Ich glaube, der war gar nicht von neu geboren. Er war gar nicht überführt. Und dann ist er Zeuge Jehova geworden. Heftiger. So wie der da. So viele Jahre diene ich dir. Und habe nie dein Gebot übertreten. Und du hast, und mir, hast du nie einen Bock gegeben. Mir hast du nie einen Bock gegeben. Religiöses Denken. Du hast mir nie einen kleinen Bock gegeben. Gott will dir keinen Bock geben. Er will dir einen gemessenen Kalb geben. Gott hat Überfluss für uns. Aber das Problem, ein Bock, weil ich und mich. Es geht alles um die Dreieinigkeit und das bin ich. Ja? Aber Gott will dich segnen, damit du gesegnet bist und damit dein Becher überfließt, damit du dann Segen kannst, sein kannst für andere. Amen. Ein wichtiger Aspekt. So viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und mir hast du nie ein Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Mit meinen Freunden, nicht meine Brüder und Schwestern, mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber da dein Sohn gekommen ist, nicht mein Bruder, deinen Sohn gekommen ist, dein Sohn, nicht mein Bruder, keine Identifizierung der Familie, kein Verständnis von Familie, Gottes Familie, kein Verständnis. Geht er weiter. Nun aber da, ich bin nicht fertig mit dem Vers, danke. Nun aber da, diese dein Sohn gekommen sein, der dein Gut mit Huren vergeudet hat. Jetzt habe ich eine Frage. Wieso weißt du, dass er sein Gut bei der Hure vergeudet hat. Warst du auch da? Tja, von wo weiß er das? Das ist eine gute Frage. Hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet? Also er sagt in seinen Vater, was er tun soll und was er nicht tun soll. Ist interessant, ne? Herr Gerechtigkeit. Martha, siehst du nicht? Ich habe das Sandwich gemacht, wie du nie bestellt hast. Ja? Und Maria, die sitzt an den Füßen. Du könntest ihr doch sagen, sie soll was machen. Das Gleiche. Wer ist der Herr? Martha? Wie macht, was Gott dir nicht verlangt? Und dann sagt ihm Gott, ja, mach dies und Marcel. Ist nicht fertig. Für ihn hast du das Mäste Kalb geschlachtet. Vers 31, bitte. Dankeschön. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Erinnert euch am Anfang, er hat das Erbe geteilt und er hat doppelte Portionen gekriegt. Aber er wusste nicht, dass er ein Erbe hat. Und Erbe ist nicht für weise Kinder. Erbe ist für Leute, die einen Vater haben. Und deswegen ist es wichtig für uns, unseren Vater zu kennen. Weil wenn wir ein weises Herz haben, können wir nicht den Erben empfangen. Weil ein weises Kind hat kein Erbe. Erbe ist für Söhne und für Töchter. Deswegen ist es wichtig, den Vater zu kennen. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Coole Geschichte. Es ist noch sehr viel da drinnen, aber ich habe eine Frage. Eine gute Frage. Einer von den Söhnen ist gut. Welcher Sohn ist das? Das ist eine gute Frage. Einer von den Söhnen ist gut. Welcher Sohn ist das? Möchte jemand antworten? Der Jüngere. Okay. Wer sagt was anderes? Er sagt, der Jüngere, sind alle damit einverstanden, die Jüngere? Ja? Alle? Ja, der Jüngere? Nein. Der Sohn, wie gut ist, ist der Sohn, wie die Geschichte erzählt, Jesus. Giovanni ist nicht blöd. Veräppelt, eh? Aber seht ihr, wie viel in einem Text von der Bibel drin steckt. Und ich habe noch nicht alles rausgebracht, ist noch viel mehr. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Wer kann sich erkennen in jungem Sohn? Und wer kann sich erkennen im älteren Sohn? Wer kann sich erkennen in jüngeren Sohn? Gut. Seid alle ehrlich, ihr könnt alle die Hand heben. Danke. Wer kennt sich im älteren Sohn? Alle. Danke. Warum? Weil so oder so sind wir daneben. Wir sollen uns nicht identifizieren mit dem älteren und nicht mit dem jüngeren, aber mit dem Sohn, wie die Geschichte erzählt, in Jesus. Er hat sich mit uns identifiziert. Und er möchte, dass wir uns mit ihm identifizieren. So wie er ist in dieser Welt, so sind wir. Er ist geworden, was wir waren, damit wir sein können, was er ist. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn wir Nein, 21. 21. Seht ihr, vorher hat er auch nicht richtig verstanden, damit Römer und ich habe Lukas gesagt. Das war ein Witz. Ja? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat unseren Platz genommen. Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Jesus geworden ist, was wir waren, damit wir werden können, was er ist. Am Kreuz hat ein Austausch stattgefunden. Der, wie keine Krankheit kannte, hat die Krankheit auf sich genommen, damit wir gesund werden. Der, wie reich war, ist arm geworden, damit wir bereichert werden. Der, wie keine Sünde kannte, ist zu Sünder geworden, damit wir zur Gerechtigkeit werden. Der, wie immer eine Beziehung hatte mit dem Vater, ist getrennt worden, damit wir wieder eine Beziehung haben mit dem Vater. Das ist am Kreuz geschehen. Und deswegen ist das Kreuz wichtig. Am Kreuz hat ein Austausch stattgefunden. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir diesen Vorteil oder wie erlangen wir diese Erbe? Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Erbe gibt es nur eine Möglichkeit zu erlangen, ist durch Glaube. Durch Glaube sind wir gerecht, durch Glaube sind wir geheilt, durch Glaube sind unsere Sünde gewaschen, alles geschieht durch Glaube. Aber Glaube ist gut. Von wo kommt der Glaube? Glaube kommt vom Wort Gottes. Und wie wird Glaube freigesetzt? Das ist eine gute Frage. Glaube kommt vom Wort Gottes. Und wie wird Glaube freigesetzt? Römer 10, Vers 17. Und dann dürft ihr eine Pause haben. Englisch. Geht's? War nicht zu lange? Okay. Für alle, oder? War nicht zu langweilig? Ne, für mich war nicht langweilig. Ich habe nur hübsche Leute gesehen. Das war wunderbar. Danach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Wort Gottes. Weiter, bitte. Ich schaue kurz, weil vielleicht habe ich was, oder? Augenblicke. Das ist 10, 10. Warte mal. Vielleicht ist 10, 10, ich weiß jetzt nicht mehr. Genau. Ab Vers 8 bitte. Sondern was sagt sie? Das Wort ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Seht ihr, das Wort Glaube ist verkündigt worden. Und dann sagt er, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So, damals, vor vielen Jahren, habe ich eine hübsche Frau gesehen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass mir Gott sagt, das ist deine Frau. Dann bin ich hingegangen. Lange Geschichte, machen wir kurz. Ja. Hat fast geschlafen. Ich bin ein Erweckungsprediger. Ja, keine Schlaf mehr. Und dann, ganz kurz, habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich seine Hand verlangen. Und habe sie mitgenommen in die Schweiz. Das heißt, der Vierwallstätter See. Kennt ihr das? Ganz schönig, romantisch. Und habe sie ganz oben auf den Berg mitgenommen. um dir ihre Hand zu fragen. Und warum auf diesem Berg? Weil es ist romantisch. Und weil sie Nein sagt, schiebe ich sie runter. Und dann habe ich gefragt, willst du meine Frau werden? Und natürlich hat sie ja gesagt. Und was ist dann passiert? In dem Moment, meine Kreditkarte ist seine Kreditkarte geworden. Es ist ein Austausch, wie stattgefunden hat. Warum? Weil sie glaubt in ihrem Herzen. Aber ich musste etwas hören. Und das Gleiche ist mit uns. Wir glauben in unserem Herzen. Aber Gott möchte, dass wir bekennen. Er möchte hören, dass wir wissen, dass wir gerecht sind. Glaubst du, dass du gerecht bist? Wenn du das glaubst in deinem Herzen, wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus der Toten erweckt hat, so wirst du gerettet. Glaubst du, dass du gerecht bist? Wenn du das glaubst, kann ich mal nachsagen. Jesus, ich möchte, dass du weißt, dass ich weiß, dass ich gerecht bin. Amen. Und jetzt ist etwas passiert. Seine Kreditkarte ist deine Kreditkarte geworden. Alles, was ihm gehört, gehört uns. Wow. Wir sind Miterben mit Jesus. Wisst ihr, manchmal höre ich Leute, ja, Gott gibt mir mehr Kraft. Ja, Gott gibt mir mehr Liebe. Ja, Gott gibt mir mehr Geduld. In Christus haben wir alles bekommen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Der Heilige Geist ist in uns. Wir haben alles bekommen. Amen. Dankeschön.